Fluch und Segen bist du, Barbie. Fluch und Segen zugleich. Also bitte, nein, also so ist es jetzt auch nicht gemeint. Aber ich habe, du bist ein Segen, weil du hast ja mal die Flirt-Tipps weitergegeben. Deine kleine Flirtschule. Und ich habe es gestern, ich habe es ausprobiert. Ich habe das ausprobiert mit so richtig so Blickkontakt und Halten. Aber ein bisschen anders. Ich habe, als ich reingegangen bin, habe ich darauf geachtet, nicht auf den Boden zu schauen. Erstmal das, sondern zu lachen. Und habe mir selbst gesagt, ich bin bereit, die Liebe meines Lebens hier heute am Donnerstagabend im Möbel Eufel kennenzulernen. So bin ich rein. Und dann später, zu späterer Stunde. Achso, ja, genau. Ich habe noch
hast mit du gesagt, ich bin ein würdeloses. eine würdeloses Prominente.
Was machen wir ja alle? Was machen wir ja alle auf der Toilette?
Kommen
warum
Sie
filmst und du mich? Nein. Sondern dann habe ich noch mit Daniel drüber gesprochen, der gesagt hat: Simon, seitdem Barbie diese Flirt-Tipps geshared hat, ich mache das jetzt auch an und es funktioniert. Es geht so gut. Und dann
frag dich jetzt das, was Caspar Chameleon mich mal gefragt hat: Und hast du dich gebückt? Did you give your money?
Nein, habe ich nicht. Oh, habe ich nicht. Gut, das kann ich schon vorweg. Aber das wird ganz oft kommen, Barbie. Wenn du das, wenn ich sage, ich habe eine Geschichte mit dabei, kannst du dich schon mal dran gewöhnen. Am Ende ist nichts passiert, ja.
Okay.
Aber trotzdem will ich das erstmal so aufbauschen, so dass man
ja, mein Gott, bau deine
endlich,
Geschichte auf,
endlich ist es passiert. Und so stand ich dann da. Irgendwann haben wir den Ort gewechselt, weil es ein bisschen zu verqualmt war. Und dann standen wir einem in so einem Vorraum, wo es jetzt nicht so verqualmt war. Und dann habe ich ihn gesehen. Und dann dachte ich so, dann baue ich mal Blickkontakt auf. Und dann habe ich Blickkontakt und habe aber dabei lässig und cool mit den anderen noch geredet. Weil, also in meiner Fantasie sah ich wahnsinnig cool aus. Wie ich so rede und so, hahaha, und dann zwischendrin immer so den Blick dann doch. Und dann habe ich standgehalten und habe dabei dann weitergeredet. Und dann habe ich wieder umgedreht zu den anderen. Und dann hab ich
she's got game, look at you. Wahrscheinlich hast du ausgesehen wie ein Geisteskranke, der mit sich selber redet. Und ihn dabei die ganze
Getränk
Zeit.
Getränk in der Hand, schaut. Dann noch so geschüttelt auf die Schuhe, ist noch was draufgekleckert, auf die Hose vielleicht auch gerade oder so. Das kann alles gewesen sein. Aber, Barbie, und das ist ja das Wichtige, wir brauchen Erfolgserlebnisse. Und mein Erfolgserlebnis war schon, es hat funktioniert.
Yes.
Ich bin dann kurz aus dem Raum bin ich raus, habe Location-Wechsel gemacht, um auch einfach das Gefühl zu geben, ich bin weg. Und was macht das jetzt mit der anderen Person, wenn ich doch vorher immer schon Blickkontakt hatte?
Ist er dir hinterher?
Er ist nicht hinterher, aber er ist dann aufgestanden und kam zu mir und hat den Mund aufgemacht und da wusste ich, ne, wir sind es wirklich absolut überhaupt gar nicht. Du bist gar nicht mein Typ, das ist alles, ja, du saßt da gerade sehr, sehr cool in der Ecke, aber das war jemand, nee, das war... Das weiß ich nicht. Manchmal, man merkt doch einfach, ein Mensch fängt an zu sprechen, man merkt, nee, wir beide, das wird leider gar nichts. Das macht gerade irgendwie, ich hatte alleine durch den Blickkontakt einfach eine ganz andere Illusion, eine ganz andere Vorstellung von dem.
Du hast ihn dir männlicher vorgestellt. Na, ich hab's gewusst. Du bist doch wie alle, du bist wie ich.
Das ist schlimm, oder?
Ja.
Was heißt, ich habe ihn mir männlicher vorgestellt, so dann vielleicht auch, ja.
She had gay voice and you didn't like it.
Nein, es war nicht gay voice. So. Die habe ich ja selbst.
Ja.
Aber ja, vielleicht habe ich ihn mir anders vorgestellt in dem Moment. Aber dann habe ich auch gemerkt, so okay, eigentlich gar nichts. Ich muss es gar nicht schönreden. Vielleicht war es das unterschwellig. Vielleicht war es tatsächlich ich habe ihn mir männlicher vorgestellt. Das ist schlimm.
Ja, aber
Weil das was ist,
ein
was
Teil der schwulen Experience.
Ja, es ist leider. Das wird ja bei anderen, wird es ja bei mir wahrscheinlich genauso sein.
Ja, also wir haben das alle, das ist ja die Scheiße.
Dass wir alle dafür...
Kampagnen fahren hier, also ich zumindest, ne, mein ganzes Leben lang schon immer sagen, na, ihr müsst auch die femininen Männer geil finden, ihr müsst auch mich toll finden mit Make-up. Ihr seid total rückständig, wenn ihr das nicht tut, weil, guten Tag, ich bin auch liebenswert und ihr seid alle nur geprägt von heteronormativen, binären.
Löst euch.
Genau, ihr müsst euch lösen, ihr müsst euch freimachen, ihr müsst so sein wie ich. Will ich eine Tunte daten? Ach nö, eigentlich nicht.
Ich bin ja schon. Genau. Gegensätze ziehen sich an.
Suchen nicht Sie
gleich und
den
gleich
Fehler.
Gesellt sich gerne. So. Ja. Gleich und gleich gesellt sich gerne.
Ja.
Zum Feiern, zum keine Ahnung was, aber in der Liebe, da sind es die Gegensätze. Das ist schlimm. Aber das ist auch trotzdem was so, aber nein, also dabei, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das der Ausschlag, also vielleicht auch schon, aber das war, ich glaube, dass Dieter Bohlen wird sagen, das Gesamtpaket, weißt du, das hat für mich nicht so gepasst. Die 30 Sekunden.
Mega.
Ja.
Ja, also ich will nur sagen, es hilft auf alle Fälle, es wirkt. Flirten, übe ich jetzt. Das mache ich jetzt öfter. Das heißt, wenn ich jetzt unterwegs bin, werde ich immer nur Leute mysteriös direkt in die Augen schauen, währenddem ich mit anderen Menschen rede. Psycho.
Wenn Sie Simon Muni-Dömer irgendwo sehen und er schaut sie intensiv an, dann macht er sich nicht gerade in die Hose, sondern er versucht zu flirten.
Also zu flirten, das ist mal
wichtig zu wissen.
Einfach dabei immer noch so zu reden, weggucken und mal kurz wieder hingucken. Doch, das kann ich jetzt. Ja.
toll, ich bin stolz auf dich.
Danke. Ich war auch stolz auf mich und dachte so, mein Gott, das muss ich Barbie erzählen.
Aber wie blöd, dass wir so sind, ne? Wie blöd, dass wir das nicht anders hinbekommen als dieses, ach nee, dann will ich es aber doch so, wie es immer war.
Ja, obwohl ich jetzt gerade tatsächlich, ich möchte für mich selbst noch eine Lanze brechen, dass das jetzt nicht nur sein, also der sah schon männlich aus, war auch, also so, ja, aber ich weiß, ich kann dir gerade nicht mehr sagen, aber es war was und danach habe ich zu Daniel gesagt, Daniel muss mich retten. Muss mich retten. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe.
Also manchmal ist es ja auch einfach, dass die langweilig sind. Ja. Ne? I've had that. So, der sieht super hot aus und dann fängst du an mit dem zu reden und du merkst so, dieses Bild von diesem
machst du beruflich,
intellektuellen
Bruce Willis. Ich bin eine Person des öffentlichen Lebens, mehr muss ich dazu nicht sagen. Das habe ich natürlich jetzt auch aufgesogen. Das muss reichen. Das einfach so zu sagen. Nein, so nicht, aber
I'm so sorry, ich verderb dich, habe ich das gesehen.
Nein, das ist schon lustig. Das ist schon wirklich funny auch. Aber ja, keine Ahnung. Du, muss ja auch nicht sein. Aber ich habe dann eh auch gemerkt, als ich so rumgeschaut habe, so viel rumgeknutscht wurde an diesem Ort auch gar nicht. Und dann war ich so, ach, vielleicht ist das ja gar
die
nicht.
Die Eifel lässt auch nach.
Vielleicht ist das kein Rumknutschort. Vielleicht ist das nur alles ganz oder gar nicht. Und ich wollte ja nur rumknutschen. Das war ja alles, was ich
aber wollte. Do the gay still rumknutsch? Macht man das noch? Sieht man das noch?
Nee.
Nee, ne?
Nee. Das ist mir dann ja aufgefallen.
Habe ich nämlich auch das Gefühl. Also ich
als
bin
ich
ja
irgendwie so war irgendwie so ein
ja. Nee.
Einer hat rumgeknutscht. Da ist mir nämlich aufgefallen, dass ich dachte, ach krass, doch.
Mit sich selber.
Nee, aber mit wem anders und das auch nur ganz kurz. Das ist, wenn dann nur ganz kurz.
Also ich gehe ja nie aus, ich bin nie unter Leuten, aber ich habe trotzdem den Eindruck, dass weniger rumgeknutscht wird. Bei mir zu Hause, wenn ich allein bin, wird auf jeden Fall weniger rumgeknutscht.
Kann ich sagen, es ist so.
Ja, ja, aber du, ne? Also auch nochmal auf die Sache zurückzukommen mit dass wir dann als, in Anführungsstrichen, Männer dann auch irgendwie nur Männer daten wollen, in Anführungsstrichen. Ich mache sehr viel Anführungsstrichen gerade in der Luft, was ich hasse. Aber hey, eine Einsteins Definition von Wahnsinn. Wenn man immer wieder die gleichen Dinge tut und ein anderes Resultat erwartet, dann bezeichnet er das als wahnsinnig und da ist ja einiges dran. Und so auch in dem Fall, ich versuche dann manchmal da so rauszukommen und mir immer selber vorzustellen, ich mache dann so gedankliche Proben mit mir, was ich mir dann anderes vorstellen könnte. Mhm. Ne? Und also mein Dilemma ist ja, ich mag Penisse sehr gerne, ich hasse aber Männer. Mhm. Also Hass ist ein großes Wort, aber ich habe sehr viel Misstrauen gegenüber Männern und finde die doof und meh. Andererseits, Penisse an nicht männlich gelesenen Personen finde ich auch blöd. Also die bringen mir nichts, die finde ich nicht blöd. Ich bin trotzdem großer Fan, aber habe ich sexuell nicht so viel Verlangen nach. Also ja, es ist so ein bisschen schwierig. Ich bin so ein bisschen das Kombucha-Girl, weißt du hier, Brittany Bronski oder wie sie heißt, die so Penisse, aber Männer, das. Und ich versuche mir dann immer vorzustellen, was ich an den Dingen, auf die ich anspringe und die mich triggern, positiv, mir da eine Zukunft mit vorzustellen oder so, wie weit ich da von den altbewährten Pfaden ausscheren kann. So, was ich mir vorstellen kann, in der Praxis mache ich natürlich gar nichts, weil ich sitze zu Hause und esse und schreie meine Katzen an und das muss reichen. Aber so in der Theorie. Und da komme ich schon so auch an neue Grenzen, habe ich das Gefühl. Also ich merke, da gibt es einen gewissen Fortschritt von dem, was ich mir vorstellen kann, ohne dass es mich weirdet. Also ich erinnere auch, dass ich als Teenie, als Jugendliche, da war jemand, der zu schwul gesprochen hat, war nichts für mich. Der eine zu hohe Stimme hatte, war nichts für mich. Wenn jemand Mascara getragen hat und Puder, war ich schon so, pff, girl, I'm out, ich brauche einen richtigen Mann, sagte sie und stolzierte davon, weißt du? Also ja, ich glaube sehr wohl, dass das eine gelernte Geschichte ist, aber auch eine Geschichte, die wir nicht einfach so loswerden.
Ja.
Und auch das ist eine Sache, die man vielleicht unlearning by doing, mäßig ausprobieren muss, jedes Mal aufs Neue, wie weit man da kommt.
Ja. So.
Aber schwierig.
Ja, schon. Ja, gut, die Sache ist schwierig. Also ich glaube, wir sind ja ähnlich, wir daten ja gerade nicht. Also so, das ist ja ein, also so, es ist ein so.
Wir daten nicht, Simon, was ist das denn hier?
Nein, du datest nicht, ich date gerade nicht,
know,
so weißt
know,
du so,
know,
ne? Also so dieses so, von daher ist es natürlich so ein so kluge Dinge irgendwie sagen und sagen, nee, ich mach das jetzt so und so, aber in der Reality ist es ja nochmal anders. Das ist so wie als du mich letzte Woche gefragt hast, so wonach was suche ich überhaupt in einer Beziehung?
Yes.
Oder in einem Mann? Und ich mir natürlich nur äußerlich vorgestellt habe und dann so zu Hause war und dann so, keine Ahnung, dann liege ich so im Bettchen und überlege eigentlich so, okay, was wünsche ich mir eigentlich? Dann gucke ich manchmal so TikToks, da sind auch manchmal so, dann natürlich auch irgendwie so Couples, die irgendwas posten oder irgendwas machen, aber meistens sind es
dein so TikTok-Algorithmus straight, so
straight
wild.
Couples, ja, weil das da manchmal so, keine
straight
Ahnung.
Straight Couples, Heiratsanträge von straighten Menschen und christliches Talk.
Ja, christliches TikTok.
Girl.
Ja, da ja. habe ich mich aber richtig rein manövriert.
Wollte
einmal
dann
so.
Nicht, wollte dann
weil ich jetzt gerade neulich wieder so einen Clip gesehen habe von, wie heißt das Format, Unbubble, 13 Fragen, keine Ahnung, wo es auch um Christentum ging und die Christen, wo dann einmal da jemand auch sagt, ja, in der Bibel steht ja aber das und das. So, und das ist so ein Christfluencer. Und dann ist da, und dann fragt der Moderator, Jo Schück fragt dann da einfach so, ja, aber wie geht das denn zusammen mit dem schwulen Priester, den wir hier haben? Und dann sagt der Typ halt dann eben so, ja, das muss der Priester dann erklären. Und dann fängt der Priester an, irgendwas über die Sünde zu sagen und so.
Ich dachte auch so, so we, you kind of agree that this is a sin.
Your existence is a sin. Das war so, und dann steht da dieser coole, aufgepumpte Christfluencer, also der auch nur optisch, also weißt du, also so ja auch, also, und dann war ich wieder so da und war wieder so krass, okay, wie, also ich sag mir dann immer wie in Amerika, so, ne, also wie in den USA. Und bin dann immer ganz fasziniert, denke immer so, okay, krass, wann ist das denn passiert? Und dann gibt es auf einmal so Dinge wie die Listen, die dann auf einmal irgendwie wieder da sind, was auf einmal so hochgeploppt ist, wo ich mich ehrlich gesagt, Barbie, noch gar nicht so richtig in die Materie reingelesen habe, obwohl ich natürlich irgendwie weiß, es sind Listen, die angelegt werden sollten, wo Menschen, die ihre...
Also, bevor ich...
ich direkt so, der Ball, da ist der.
Bevor ich greife jetzt hier mein Thema auf und ich verlangsame meine Sprache. Und das heißt,
schau, ich gebe dir die Möglichkeit, reinzuspringen. Ja.
Ich bin da auch nicht super, super im Thema. Und bevor ich jetzt wieder Fake News verbreite, wie in der letzten Folge, wo ich fälschlicherweise behauptet habe, dass Hitler keine Schwester hätte.
Ja. Hitler hatte eine Schwester.
Ja. Paula Hitler hieß die, ist aber 1960 gestorben. Also die Frau aus dem Video, über die ich da gesprochen habe, die Interviews und so, das war natürlich alles Fake, weil das war ja in den 90ern. Oder, ne, wurde in den 90ern platziert. Egal. Das nur kurz zur Einordnung. Wir wollen hier keine Fake News verbreiten und dann so tun, als wäre es nicht passiert. Mein Fehler. Zu den Listen. Also Herr Dobrindt, unser Innenminister, hatte, wie das für einen christsozialen Demokraten anscheinend verpflichtend ist, nach Listen sich gesehnt, auf die man Menschen packen kann, die im Selbstbestimmungsgesetz ihren Geschlechtseintrag bzw. ihren Namen geändert haben, also im Rahmen des Selbstbestimmungsgesetzes. Und auf dem Papier hat man gesagt, das ist dafür da, um dafür zu sorgen, dass wenn quasi Kriminelle untertauchen und dann jetzt einfach mal so schnell ihre Geschlechtsidentität wechseln,
ja, das geht ja super schnell, ja.
Dass man die eben nachvollziehen kann, wo die dann hinwandern, unter welchem Namen und so, dass man deswegen diese Listen bräuchte. Was das natürlich mit beinhaltet, solche Listen zu haben, ist natürlich klar, ne? Ich muss kurz rülpsen, Entschuldigung. Also ne, die Gefahren, die aktuell bestehen natürlich mit solchen Listen, ist ja völlig klar, dass also ein Zwangsouting passiert in dem Moment, wo du als Mensch, der ne, zum Beispiel seinen Geschlechtsantrag erfolgreich geändert hat, du bist eine Transperson, let's say male to female transition hast du hinter dir, lebst unter einem mit einem neuen Namen, mit einer neuen Identität, mit einem Geschlechtsantrag, der geändert worden ist, lebst in einer Wohnung und ziehst in eine andere Stadt um, bewirbst dich auf einen neuen Job, irgendwas. Kriegst, brauchst vielleicht eine neue Krankenversicherung, I don't even know. Auf jeden Fall ne, sind dann diese Daten, wären dann offen für verschiedene Menschen, natürlich nicht für jeden, aber für verschiedene Menschen, für verschiedene Büros quasi einsehbar, so habe ich es verstanden. Also ne, nagelt mich nicht fest, ich bin auch nicht knietief im Thema. Aber ja, es kommt einem Zwangsouting gleich an verschiedenen Stellen, einem unfreiwilligen Zwangsouting an verschiedenen Stellen. Und es gibt halt, also machen wir uns auch nichts vor, eine ganz reelle Gefahr, dass die AfD bei der nächsten Bundestagswahl die stärkste Kraft wird.
Voll, ja.
Und die Menschen und geschichtlichen Personen und Bewegungen, mit denen die so teilweise sehr offen sympathisieren, die haben ja auch mit solchen Listen schon viel Unheil getrieben. Und die AfD hat auch schon vor, ich möchte sagen, 5 Jahren Listen gefordert von Menschen, die mit HIV leben in verschiedenen Bundesländern. Auch da wollte man Listen erstellen und so. Auch das ist erfolgreich niedergeschlagen worden. Und wir haben heute die Meldung bekommen, dass auch diese Dobrindt-Liste abgelehnt worden ist, also dieser Vorstoß abgelehnt worden ist. Ich hoffe, das entspricht alles so der Realität und das gibt auch nicht jetzt noch ein zweites Nachfassen und die sind jetzt in der ersten Instanz gescheitert und man geht in die zweite. Wie das genau abläuft, habe ich auch keine Ahnung. Aber ja, diese Gefahr besteht und ich hoffe einfach, dass das nicht Realität wird. Mhm. Also viele meiner Transfreundinnen waren sehr, sehr, sehr ängstlich deswegen und haben deswegen auch ganz schön Alarm geschlagen. Sehr zu Recht. Und ich bin froh, dass das Früchte getragen hat. Ja,
that's what I can say. Ich finde das einfach so abgefahren, auch da wieder so zu merken, also immer diese Rückschrittlichkeit, ne? Mhm. Also so, das ist ja immer das, wo ich mir die ganze Zeit denke, wo ich immer kurz so zusammenzucke und immer so bin, so krass, das ist das, was die Leute gerade, ein Großteil der Menschen gerade irgendwie begehrt, braucht, möchte. Also sei es jetzt sowas wie Listen und dann Leute, das, also wo, genau, gut, dass wir mal drüber sprechen, sind Spots oder ist es tatsächlich die Realität oder dann kommen wieder irgendwelche Hochrechnungen, wenn am Sonntag Wahlen wären, was war das jetzt, Sachsen-Anhalt, 40% würden die AfD, also so immer da diese ganzen Sachen, wo man immer so ist, Alter, oder ein Bundeskanzler, der auf einmal Forderungen macht, wo
Stadtbild.
Über das Stadtbild und darunter war der erste Kommentar so dafür, hätte man eigentlich vor ein paar Jahren noch zurücktreten müssen, so, wo ich das absolut lese und so denke, ja, genau das ist es. Und dann aber Leute darunter schreiben, nee, überhaupt gar nicht, endlich ist sie wieder. Und ich mir wieder sage, das sind Bots, das werden Bots sein. Oder das sind einfach Leute, die halt einfach so, ja. Und das ist das, was ich immer wieder, was ich so krass finde, was ich mir immer wieder selbst sagen muss, ist einfach so, es ist so rückschrittlich. Und ich finde das so schlimm. Aber es ist so wichtig, da eben genau überall nochmal drauf zu schauen und natürlich so Listen gut zu heißen und zu sagen, nee, ist ja richtig. Und das ja aber wieder unter einem Deckmantel der, also damit werden ja alle Menschen wieder kriminalisiert eigentlich.
Das Schöne ist,
also es ist ja schon direkt wieder so ein, nee, Kriminelle werden das ausnutzen.
Das Schöne ist, also ne, egal was man in den letzten Jahren, ich möchte mal vorsichtig sagen, in den grob gefassten letzten 10 Jahren sieht an Versuchen von Vorstößen von Rechtskonservativen, um queere Rechte massiv einzuschränken, ist immer gekoppelt an irgendwas, wogegen man ja gar nichts haben kann. Mhm. Also ne, es geht entweder um Kindesschutz, wir müssen Kinder schützen vor Drag Queens, weil die sind pädophil. Wir müssen Kinder schützen vor Frühsexualisierung, dadurch, dass wir in Schulen aufklären über Gender, Diversität. Und die Gefahr ist natürlich, dass die sich mit 3 schon sagen, okay, ich will mir jetzt bitte den Pimmel schneiden lassen.
Ich bin schwul, tschatschi,
tschatscha. Na, nicht mal. Es geht ja, also die Behauptung ist ja, dass das Exposed-Sein zu der Variation von Geschlecht, die es da draußen gibt, schon genug ist, um Kinder zu verwirren. Und dieses Narrativ, dass Leute dir einflüstern, dass Leute den Kindern einflüstern, willst du dich auch mal dein Geschlecht in Frage stellen? Bist du dir wirklich sicher, dass du eine Mumu haben willst? Oder nicht doch ein Pipi-Ball?
Da bist du eine kleine non-binary Queen.
Genau. So. Diese Behauptung. Also, ne, es ist, man muss Kinder beschützen, deswegen verbieten wir queere Freiheiten. Mhm. Wir müssen Frauen auf den Toiletten beschützen, vor Cis-Hetero-Männern übrigens, deswegen beschneiden wir Transrechte und die dürfen jetzt auf gar keine Toilette mehr. Wir müssen, also ne, es ist immer dieses, wir müssen irgendwas beschützen und es ist immer die Behauptung von Schutz, Absicht von etwas, wogegen niemand was haben kann. Natürlich müssen Frauen auf dem Klo beschützt werden, natürlich müssen Kinder beschützt werden, natürlich, ne, es ist alles so ein No-Brainer, aber das kommt immer mit einem Einschnitt in queere Rechte und mit einer konstruierten Herleitung.
Ja, mit einer total konstruierten Herleitung. Ja.
Und das finde ich so perfide und mittlerweile halt auch schon so offensichtlich, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt ja nicht das erste Mal und das ist jetzt auch nicht das zweite Mal, sondern es ist der dritte oder vierte Vorstoß, der nach diesem Playbook funktioniert und die Leute tappen immer wieder in diese Falle und sind so, ja, willst du etwa, dass Frauen auf dem Klo vergewaltigt werden? Natürlich nicht. Mhm. Deswegen lasst uns bitte gerne über verschärfte Gesetze gegen Cis-Hetero-Männer sprechen, die Frauen vergewaltigen wollen. Ja. Aber lasst uns bitte nicht auf dem Rücken von Transfrauen machen, die einfach nur ihr friedliches Leben leben wollen und aufs Klo möchten.
Ja.
Also,
aber das Ding ist dann ja, am Ende geht es ja auch nie gegen Männer. Aber dass das niemandem klar wird. Und das finde ich immer so krass. Also alleine jetzt auch so der Blick in die USA, wo man gerade sieht, oder ist auch das ist mein TikTok-Algorithmus, diese ICE-Leute, also ne, von diesem Department, die Leute einfach, also die ganz komisch vermummt sind, in Zivil, Leute auf den Boden drücken, abführen und niemand weiß, wo die landen. So. Das ist auch sowas, so wo ich so, Leute, und da sind wir, also ich dachte so, da wird es so Riots geben, so, weißt du, so, dass Leute sagen, das darf nicht sein, das geht nicht, aber das ist so, ach so, nee, das ist jetzt normal, dass man einkaufen geht und sie denkt, ach, und da vorne, ach, da wird gerade wieder jemand abgeführt, na, wird wohl illegal hier im Land sein und dass man denkt, ach so, und das rechtfertigt die Gewalt gegen diese Person gerade, so, dass die Angehörige, Freunde, Familie, niemand weiß, wo diese Menschen, also so, ich finde das alles, ich finde das so wild, Barbie, weil das ist, also, dass das die Normalität ist, genauso wie Listen oder dass da auf einmal irgendwo Leute sagen, ja, naja, die Verbotspartei, die Grüne und man auf einmal denkt, Leute, ihr habt gerade vegane Wurst verboten, dass vegane Wurst heißt. Das war und man auf einmal so denkt, bei wem geht es damit denn jetzt besser? Und dass aber niemand das in Frage stellen möchte und stattdessen ich dann manchmal wieder da zu Hause sitze und denke, mein Gott, Simon, jetzt hier nicht Schwarzmalerei betreiben. Mhm. Simon, du musst jetzt, bleib positiv, lenk deine Gedanken ab und geh mal ganz kurz an einen anderen Ort für dich.
Ins Eufel.
Na, das Eufel ist auch wirklich so geil. So Orte wie das Eufel, die es schon so ewig gibt. So auf einmal mein Revival, weil ich da einfach stehe und mich einfach gottlos besaufe. Also das ist aber auch irgendwie was wirklich so ist, wo ich jetzt gemerkt habe, Simon. So, und damit hörst du jetzt mal auf. Aber
sie hat ein bisschen die Kontrolle verloren.
Das ist einfach so, schau, und was machst du heute? Das ist jetzt mein Experimentierfeld, wo jetzt einmal Blickkontakt mit gibt. So die ganze Zeit, meine.
Und dabei sieht es aus wie so ein Baby, das sich in die Hose kackt. Ja. Ich liebe es.
Hey, und ich sag's. Watsche. Ja, nee, aber das ist, ja, siehst du, das war meine Beschäftigung jetzt gerade. Ich habe Flirten geübt, aber du hattest Familienzeit.
Ich hatte Papa. Familienzeit, ja. Ich hatte, mein Vater war hier mit seiner Freundin, Frau, wie auch immer man sagen will, aber ja, mit seiner Lebenspartnerin. Mhm. Und die haben sich wieder für sportlich, ich glaube, für 5 Tage waren die da. Hey. Und ja, das ist immer so ein Ding, ne? Ich weiß
jeden
nicht,
Tag mit dir dann aber auch?
Ja, ja.
Ist das geknüpft an Erwartungen oder ist das schon, haben die auch Wünsche, Pläne oder ist es eher der Stress und der Druck, den du dir da machst?
Also es ist von allem so ein bisschen was. Mhm. Das letzte Mal, dass die hier waren, war über meinen Geburtstag und da hatten die sich so vorgenommen, sie kommen über meinen Geburtstag und dachten, das ist eine super Idee. Und ich habe dann schon gesagt, Leute, bei mir ist gerade nicht so toll. Einer meiner besten Freunde ist vor 2 Monaten gestorben plötzlich. Ne? Ich bin immer noch voll im Trauern. Und ich organisiere gerade seine Trauerfeier. Die ist 3 Tage bevor meinem Geburtstag und ihr kommt also 2 Tage nach der Trauerfeier an. Ich habe bis dahin habe ich keinen Kopf für nothing. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Und die war so, ja, cool, wir kommen dann. Ja, so super.
okay, aber, was haben wir jetzt da?
Aber ich sage es ganz deutlich, erwartet bitte nicht, dass ich irgendwelche Pläne mache oder Touren. Ne? Überlegt euch bitte vorher was. Und dann kamen sie an und waren dann so, und was machen wir? Was hast du dir ausgedacht? Und ich war so, Leute. Ich hatte halt wirklich gar nichts. Und das war dann unangenehm. Also A, weil ich halt super dünnhäutig war sowieso und ne, super sensibel und empfindlich und wild im Kopf. Emotional wund und wir dann halt diese Zeit auch nicht so richtig gefüllt bekommen haben. Und ich weiß nicht, wie das ist, wenn du mit deinen Eltern zusammen bist, bei mir und meinem Vater ist das, wir haben uns sehr, sehr lieb, aber wir leben halt komplett getrennte Welten natürlich, komplett getrennte Leben und wir haben nicht so wahnsinnig viel Schnittmenge. Das heißt, gemeinsame Themen zu finden, ja. Um eine flüssige Unterhaltung ohne Awkwardness und Stille am Laufen zu halten, ist so ein bisschen schwierig manchmal. Mhm. Und das war in diesem Fall natürlich extrem, weil wir einfach so viel Zeit nicht verplant hatten und dann einfach so viel Zeit irgendwie aufeinander saßen, ohne ein Thema und ohne irgendwie in Bewegung zu sein. Das hilft ja dann auch, ne? Wenn man rumläuft zum Beispiel und irgendwie Sachen sieht, die an einem vorbeilaufen, kann man immer sagen, guck mal.
Was habt ihr nach Kapitel gelesen?
Nee, ich habe nicht mehr so viel Erinnerung an die Zeit direkt nach Marcells Tod, aber ich weiß, dass das awkward war und dass es mir unangenehm war und dass ich ganz viel so auf mich bezogen habe und immer dachte, mein Vater interessiert sich nicht für mich, der will nicht wissen, wer ich bin, der interessiert sich nicht für meine Freunde. Der ist natürlich auch ganz oft überfordert, ne? Wenn ich ihn da irgendwie mit 5 wild geschminkten Menschen an einen Tisch setze und alle sind so, hallo, und du bist der Vater, sieht aber toll aus. Das ist er natürlich auch so sehr freundlich dabei, aber immer so, ja, guten Tag. Und dann sagt seine Frau drüber, ist aber schön hier. Ja. Und ich denke so, hui. Ja, ne, das war jetzt diesmal aber nicht so. Also diesmal hatte ich sehr gut vorausgeplant und sie kamen an und dann haben wir gleich am ersten Tag, es war ja eigentlich super Scheißwetter geplant die ganze Woche, also ne, Wettervorhersage war so. Und dann hatten wir beim ersten Tag, also abends waren wir essen, als sie ankamen und dann am ersten Tag mittags klarte der Himmel aus und wir hatten plötzlich Sonne. Und dann hatte ich die geniale Idee, muss ich wirklich sagen, wir gehen in die Gärten der Welt. Das ist hier in Marzahn, Berlin-Marzahn, so ein riesen Areal, wo halt wirklich ne, verschiedene Welten, Gartenwelten quasi gebaut sind.
Ich sag mal so, im amerikanischen Garten, da steht ja Cadillac. Da ist ein Cadillac, den da, sie da hingestellt haben.
Aber das sind jetzt, das ist aber cool, das ist ja political commentary. Nee, aber das sind ja nur diese winzigen Teile, die du meinst, aber es gibt ja noch den großen chinesischen Garten, den japanischen Garten.
Es gibt
noch
die Seilbahn,
den koreanischen. Die da bin ich noch gar nicht mitgefahren, das heben wir jetzt auf fürs nächste Mal. Aber ne, diese ganzen Sachen kannst du da halt machen und du kannst es dir halt alles erlaufen und es ist Nature und es war ein super schöner Tag. Herbsttag liebe ich eh. Und die beiden fanden das gut, dann sind wir da den ganzen Tag rumgerannt und hatten halt einfach einen wunderschönen Tag. Und dann waren wir bei meiner besten Freundin abends essen an dem nächsten und dann habe ich sie zu Katharina Merling geschleppt in die Bayer der Vernunft. Und das war alles super cool. Bis der Weg zu Katharina Merling, weil da mussten wir irgendwie ne, mit der U3 eine ganze Strecke fahren. Und da wurde er irgendwann so genervt. Und ich habe das natürlich auf mich bezogen, komplett. Dachte, okay, der ist mit mir unhappy. Irgendwas ich störe ihn und habe das dann zweimal
ich
so.
Ich habe was falsch gemacht.
Genau. Also, es ist meine Schuld und gleichzeitig auch meine Verantwortung, das zu ändern. Und habe dann zweimal irgendwie das so angesprochen und meinte, das ist alles okay. Und er war halt so, naja, müde. Und ich dachte, das ist okay. Was habe ich getan? Und dann habe ich auch gemerkt, er hat auf das Stück in dem Fall, der hatte keine Idee, was die beide Vernunft ist oder was Katharine Merling ist. Das war eben
Satz gerade auf Siegeln. Ich habe auch, ja.
Können wir gerne in die Shownotes machen. Große, große Sängerin, große Chansonniere und Schauspielerin und so. Aber genau an dem Abend ist sie da mit Band aufgetreten. Mein Vater ist ja musikbegeistert. Also dachte ich on paper, das ist perfekt. Aber der hatte keine Idee, was das ist. Und ne, Location Bar, jeder Vernunft, der hat gedacht, wir fahren in eine Bar. Was sollen wir in eine Bar gehen? Und da sitzt dann irgendwie eine stark geschminkte Frau, wahrscheinlich mit Penis, auf der Bühne und singt, haben die da die la 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 und er hat sich gedacht, okay, dafür muss ich
jetzt wieder ausgedacht.
Dafür muss ich jetzt die ganze Stadt fahren. Toll. Hatte er keinen Bock drauf. Und wie gesagt, ich habe es alles auf mich bezogen. Ich war total überzeugt, dass er mich hasst.
Ja.
Und das dauerte auch an, bis die Show anfing. Und ich glaube, er war auch genervt von mir, also irgendwas war. Aber wie oft sind wir genervt von Sachen, Situationen? Also ne, ich bin
vor allen Dingen, wenn man jetzt gerade zu Besuch irgendwo ist und sich denkt, auf Kampf, jetzt müssen wir eine gute Zeit haben.
Das ist ja
wie
den ganzen Tag
der heilige Abend, wo alle sagen, so die ganze Familie kommt zusammen, es gibt wahnsinnig viele Konflikte, die vielleicht nie angesprochen worden sind und jetzt haben wir eine gute Zeit.
Ja, also, das ist ja, also wie oft ist man genervt innerhalb von der Familie von jemandem, einfach weil da Sachen getriggert werden und es hat ihn auch gerade noch so ein besoffener Russe irgendwie in der Tram, irgendwie hat sich fast auf seinen Schoß gesetzt und hat ihm irgendwas von dicken Frauen erzählt und hat, ne, war so ganz nah an ihm und hat ihm so mit seiner Fahne ins Gesicht geleitet. Mein Vater war auch so, okay, guten Tag. Also der hatte auch alle Gründe genervt zu sein. Anyway, das hatte ich mir so angezogen und ich war so gestresst davon und habe mich dann selber da beobachtet, wie ich da sitze und mich dann auch mit dem Rücken zu ihm gedreht habe, weil ich dachte, okay, wenn ihr nicht mit mir redet anständig, dann gucke ich jetzt
dann
einfach
ich auch nicht.
Dann gucke ich jetzt zur Bühne, dann setze ich mich jetzt zur Bühne, anstatt face-to-face mit euch am Tisch. Und habe mich dabei so beobachtet, wie mich das rasend gemacht hat und wie ich alles in Frage gestellt habe, was die wunderschönen Tage, die vorher waren, plötzlich war, habe ich gemerkt, ich bin wieder ganz klein, ich bin ein kleines Kind und ich habe Angst, dass mein Papa mich nicht mehr liebt. Ich habe Angst, dass ich raus bin, dass er mich, ne, dass die Liebe dahin ist, dass das nicht stabil genug ist, dass er morgen abfahren will am liebsten. Er hat auch sowas Ähnliches gesagt, aber nur so im Nebensatz und ich glaube als Spaß, aber ja, ich habe es natürlich total ernst genommen. Und da sind mir diese Attachment-Styles eingefallen. Ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal beschäftigt hast. Es gibt ja Psychologie und es gibt Self-Help-Psychologie. Und ich glaube, das fällt eher so in die Self-Help-Ecke, dass wir alle verschiedene Attachment-Styles haben, wie wir eben groß geworden sind, wie wir Liebe gelernt haben zu verinnerlichen und dass wir die eben weitertragen dann in unsere späteren Beziehungen. Also in dem Fall ist das, glaube ich, ein ängstlicher Attachment-Style, den ich da habe. Also alles, was dass ich ständig Reassurance brauche, dass ich ständig jemanden brauche, der mir sagt, übrigens, du bist tatsächlich attraktiv und ich liebe dich wirklich und ich will nur mit dir zusammen sein.
Genau, Bindungstypen
und
so voll.
Genau, weil ich das halt mit ihm auch so habe, ne? Weil ich merke, ich habe totale Verlustängste, sobald nicht alles tutti ist und ich kann es ganz extrem schwer aushalten, wenn der mir nicht, wenn ich es zweimal angesprochen habe, nicht sofort sagt, hey, es ist übrigens alles in Ordnung und es bist nicht du und es ist irgendwie da. Und ich glaube, das ist ja für andere Menschen wahrscheinlich viel einfacher zu ertragen, vermute ich jetzt einfach mal, wenn der Papa oder die Mama oder irgendwer mal kurz nicht dich anlächelt und sagt, das ist übrigens alles toll und danke, dass wir hier sein dürfen und wie schön, dass du es organisiert hast, sondern der aus irgendeinem Grund mal kurz mucksch ist. Ich glaube, da sind viele andere Leute in der Lage, das einfach mal so wegzuschruggen, Schulterzucken, egal, sein Problem, ich gucke jetzt hier. Für mich war das halt echt anstrengend und Drama und während wir da saßen bei Katharine, 2 Stunden innerer Monolog in meinem Kopf, ich habe kaum die Show mitbekommen, weil ich so damit beschäftigt war. Und ich habe dann wirklich hardcore dagegen arbeiten müssen, da weiter drauf einzusteigen. Habe dann in der Pause war er dann schon so ein bisschen aufgetaut, weil ihm natürlich die Musik gefallen hat und die Frau toll war und so. Und dann irgendwann ging es dann. Und am nächsten Tag war alles wieder tutti. Aber ich habe das gemerkt, wie das mich wahnsinnig machen kann, nach wie vor. Weil
aber wie
so
hat sich das für dich aufgelöst? Hat sich das dadurch aufgelöst, dass du darüber gesprochen hast? Oder hast du es in deinem inneren Monolog aufgelöst, indem du dann gemerkt hast am nächsten Tag, okay, nee, dann ist jetzt doch alles gut. Ich sehe gerade erst so und so. Oder hat gerade gesagt, ach, war das schön. Ah, okay, nee, dann war das nur meine inneren Dämonen, meine Gedanken irgendwie, die da gerade Überhand genommen haben.
Also
oder hast du es angesprochen?
Ich habe es zweimal ja versucht anzusprechen und er ist zweimal nicht drauf eingegangen. Ich habe zweimal gefragt, was ist denn los? Ist irgendwas? Habe ich irgendwas gemacht? Und er hat zweimal gesagt, ich bin müde. Aber offensichtlich war was. So, das war so. Ich habe es versucht, das hat nicht funktioniert und das hat es nicht einfach gemacht. Dann kam die Sache mit dem, ja, weil ich dann sagte, ich habe dann versucht, gesagt, ja, was wollt ihr denn morgen machen? Mhm. Und er hatte am Tag vorher schon mal gesagt, er will gar nicht, dass jeder Abend so vollgestopft ist. Ja. Und dann habe ich gesagt, cool, wollen wir morgen einfach abhängen? Und er so, abhängen, kann ja gleich nach Hause fahren. Und ich so, okay.
Oh Mann, ja.
Jetzt, über einen Tag früher nach Hause fahren wollten wir jetzt nicht reden. Also das hat das Ganze größer gemacht. Also ja, es war ein bisschen der innere Monolog. Mich da selber, wie man im Englischen sagt, I talked myself off the ledge. Ich habe mich da selber aus meiner eigenen Dramatik irgendwie so rausgequatscht und mich da selber vom ganz dünnen Eis runtergeholt. Und es hat natürlich geholfen, dass ich dann mir Mühe gegeben habe, in der Pause das Gespräch aufzugreifen und er ein bisschen aufgetauter war und wir dann eine neue Ebene gefunden haben. Und nachdem das Konzert dann vorbei war, war alles wieder gut. Mhm. Er hat es geliebt, sie hat es geliebt, Show war toll. Also irgendwie haben wir es da runtergeschafft und der nächste Tag war dann auch wieder super. Ich habe überlegt, ob ich es dann nochmal ansprechen soll in einem neuen Klima, mit einer frischen Luft. Und dann habe ich gesagt, nee, die Gefahr ist, dass ich es wieder da hinführe. Und ich weiß nicht, ob es das wert ist. Mhm. Weil vielleicht ist es einfach auch no big deal.
Ja.
Vielleicht ist es einfach in meinem Kopf und ich muss jetzt durch. Aber ja, ist anstrengend.
Voll. Ich verstehe das auch. Also so gerade dieses, wenn die Gedanken so weird kreisen und man sich selbst einmal ganz kurz fragen muss, so, bin ich hier gerade realistisch? Also wenn ich das Szenario jetzt ausmale, bin ich jetzt gerade ehrlich zu mir, dass ich auch wirklich den Worst Case ausmale?
Ja.
Oder ist es nur was, er könnte denken, dass bla 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 so und so ist? Und ich glaube bei mir, ich habe irgendwann so gecheckt, so bei meinem Vater vor allen Dingen, wenn der nach Berlin kommt, der hasst halt Großstädte, ne? Hm. Der wohnt jetzt seit Ewigkeiten da auf diesem Dorf und das ist dann einfach so, der kommt hin, ich glaube, das überfordert den alles. Oder das war dann auch mal irgendwann so, weißt du, war ja, wir können ja da und da hin und dann können wir mit der Bahn da und da hin fahren und ich einfach so merke so, okay, nee, vielleicht nicht. Vielleicht muss ich dann wirklich einfach Dinge suchen, die fußläufig von mir aus sind und dann hat er einen schönen Tag. Aber da dann sozusagen, und wir fahren dahin und dann noch in die Bar jeder Vernunft und da machen wir dies, da machen wir das. Ich glaube, das wäre völlig überfordernd, aber sowas muss man, glaube ich, einmal ganz kurz so ein bisschen so für sich lernen, um sich einmal kurz so ein bisschen rauszuzoomen. Das ist ja so, wie das Verhältnis zu den Eltern sich dann ja irgendwann ändert, sobald man zum ersten Mal seine Eltern vielleicht auch in Frage stellt. Also dieses Podest, auf dem die Eltern ja immer stehen, bis man das mal ganz kurz wagt, einmal ganz kurz vielleicht auch da, einmal kurz so zu schauen, wie ging es denen denn vielleicht damals, als die in meinem Alter waren? Oder was waren so Hürden bei denen? Was hat die eigentlich geprägt? Oder auch eben ehrlich zu sich zu sein, so wie du das gerade gesagt hast, sozusagen, okay, ich habe Angst vor Liebesentzug, nicht geliebt zu werden. Woher kommt das? Das wird aus der Kindheit da und daher kommen. Und dann aber nicht anklagend zu sein, sondern einfach sozusagen, ja, jetzt ist die Situation ja gerade so, wie sie ist. Und was bringt das jetzt, wenn ich jetzt zu meinen Eltern gehe und sage, also ganz ehrlich, ich muss mit euch sprechen. Damals, ich war 14. Und da war das, ne, bis heute bin ich euch so sauer. Also was ist dann die Erwartung, was erwartest du in dem Moment von den Eltern? Es ist eines, die sagen, oh mein Gott, ja, sorry, gut, dass du es nochmal ansprichst. Auch damals dann, als du 16 warst, haben wir auch gemerkt, da war ja das und das. Und man selbst sagt, nee, da war gar nicht. Doch, da haben wir auch. So, also so ist es so ein, ich finde das immer ganz spannend, wie sich so die Dynamiken irgendwann verändern oder auch wie die bleiben, weil ich so merke, oder was man ja dann auch selbst merkt, wenn man dann vielleicht älter wird oder bei mir, meine Geschwister haben jetzt Kinder oder so, oder auch so Schwiegereltern so als Thema so zu haben. Und ich irgendwie so merke, ach krass, als Kind war das bei mir völlig ausgeklammert. Also so, das waren ja so, meine Oma zu besuchen, keine Ahnung, ob das so mütterlicherseits dann vielleicht in meinem Vater was ausgelöst hat, väterlicherseits hat das was in meiner Mutter ausgelöst. Wie waren die eigentlich so miteinander? Wenn man das jetzt gerade so bei anderen Leuten so hört oder im Freundeskreis auch, da sind Leute, die haben Kinder und sagen, oh, jetzt müssen wir zu der Oma fahren, die mag ich wirklich gar nicht oder das ist so und so. Und man einfach so merkt, ach krass, ja, okay. Eltern schlucken auch hier runter, die haben auch einen anderen Umgang. Voll. Und dann kommt man auf einmal selbst um die Ecke und ist so, ich habe jetzt gerade so viel Therapie gemacht. Attachment Theory, Buch schon mal gehört, naja, du bist ein ängstlicher Bindungstyp, das sehe ich doch jetzt schon. Also so, das sind ja so Dinge, die kann man ja gar nicht, die kann man so ja gar nicht erwarten. Right. Sondern man muss ja versuchen, so einen Umgang irgendwie zu schaffen. Oder
das macht ja tatsächlich, ne? Also mein Papa hat das von Anfang an, als ich meine erste Therapie gemacht habe, ich glaube mit, ja, 16, also die erste gescheite, anständige, richtige, da war der damals schon ganz offen, hat immer gesagt, du, wenn du alles, was du wissen willst, alles, was du reden willst, alle Sachen, die du mich auch fragen willst, Sachen, die du mir vorwerfen willst, do it. Ich bin für alles offen. Hast das hat gemacht? Er auch wirklich durchgezogen, ja.
Ja.
Was wir dann auch festgestellt haben, ist, dass er sich an manche Sachen gar nicht erinnert, was ich teilweise dann scheiße fand, ne, weil ich, also, ne, so meine Gender Confusion Era, so, ne, dass das sehr, sehr früh eben schon anfing, hatte er komplett vergessen. Für ihn war das so, naja, wann habe ich das erstmal gemerkt, dass du anders bist, so bei deinem Outing? Und ich war so, okay, wow. Habe ich mir das am Ende alles nur eingebildet? Und damals lebte meine Stiefmutter noch, die dann nur laut gelacht hat und sagte, wir wussten sehr genau, dass, also ne, das hat er vergessen, aber alle anderen haben das mitbekommen, ist fein. Also Gott sei Dank hat die das bestätigen können. Aber da war er immer sehr offen und er hat auch jetzt in den letzten Jahren, als ich dann ja diesen Prozess ist kein Geheimnis mit meiner Mutter angefangen habe und ich rede mit ihr nicht mehr seit 6 Jahren, glaube ich. Und das war natürlich ein super schmerzhafter Prozess, wo ich auch ganz viel einfach Reality-Check-ins brauchte, ne? Also in die Vergangenheit mit Menschen, die das auch erlebt haben, die dabei waren, die mir Perspektiven nochmal gerade rücken konnten oder bestätigen konnten oder so. Und da habe ich natürlich auch mit ihm ganz viel gesprochen. Und auch da war er sehr, also er hat sich nie davor gedrückt, Verantwortung zu übernehmen für Sachen, die nicht gut gelaufen sind oder für, da war er immer super cool und super straight und er ist es immer noch, ne? Also ich meine, es ist Jammern auf einem super hohen Niveau, also ich habe ja gar nicht, aber der ist so cool eigentlich, ne? Der ist 75, der hat nicht einmal in meinem Leben zu mir gesagt, ich hätte es lieber gehabt, dass du nicht schwul bist oder bring mal keinen Mann mit nach Hause oder mach dies nicht oder mach das nicht. Der war immer offen, der war immer weich, der behandelt Frauen super gut, ne? Der schaut keiner jüngeren Frau hinterher, der ist kein Wichser, der auf Facebook ist und irgendwelche komischen AfD-Sachen postet oder irgendwelchen anderen creepy Scheiß. Weißt du, der ist wirklich, he's such an amazing father. Ist er wirklich? War er der perfekte Vater? Nein. Aber wir haben uns so gefunden in den letzten Jahren und in den letzten Jahrzehnten auch. Wir hatten ja eigentlich so gut wie gar keine Beziehung nach der Trennung meiner Eltern oder zumindest nachdem ich dann bei ihm da ausgezogen war, das ging ja immer hin und her, bis ich mein Positiv bekommen habe, meine Diagnose. Und ich habe meine Diagnose bekommen, habe mich erstmal so meinem engsten Freundeskreis mitgeteilt und die sind halt alle so zusammengeklappt, ne? Die haben alle irgendwie, die haben dann Trost gebraucht, hatte ich das Gefühl. Und ich war halt irgendwie so, Leute, ich wäre gern einmal nicht die abgeklärt in der Runde, sondern hätte jetzt gern einmal, ich brauche jetzt ein bisschen Support.
Wann war das? Wann?
2005. 5 habe ich mich infiziert, 2006 habe ich es erfahren. Und ich hatte halt das Gefühl, ich kann mich auf meinen Freundeskreis gerade nicht so stützen und ich wollte das auch nicht einfordern, wollte auch nicht sagen, jetzt reißt euch mal zusammen, aber ich hatte das Gefühl, okay, die sind jetzt nicht the rock that I need. Und
was war das für eine Zeit damals? War das schon 2006, war Therapie schon unter der Nachweisgrenze, war das da schon so?
Ja, gab es, klar.
Aber weil du gerade so meintest, deine Freunde haben mehr... Gut, okay, es ist, jetzt spreche ich abgeklärt. Ich würde sagen, hey, ist doch kein Problem. Hey, ja klar, bin ich da für dich oder so. Aber das ist...
Das war damals eine andere Zeit.
Es war eine andere Zeit, weil ich das nur von einem Freund weiß, der sich mir irgendwann anvertraut hat. Und ich da gemerkt habe, ach krass, eigentlich ist es total das Thema, weil ja alle darüber sprechen und sagen, sie haben die Awareness.
Ja.
Aber wie kann es sein, dass du gerade der Erste und der Einzige bist, den ich kenne?
Ja.
So.
Also das Ding ist halt, ne, das sogenannte das Swiss Statement, das Schweizer Statement war der Moment, wo die Forschung, die HIV-Forschung oder die Ärzte quasi bekannt gegeben haben, was man eigentlich schon länger wusste, nämlich, dass jemand unter einer erfolgreichen HIV-antiretroviralen Therapie, also wo das Virus dauerhaft erfolgreich unterdrückt ist, nicht mehr ansteckend ist, das nicht mehr weitergeben kann, weil einfach nicht genug Konzentration des Virus im Blut vorhanden ist, um jemand anderen zu infizieren. Das wusste man schon eine Weile, 2008 ist das aber erst bekannt gegeben worden. Das heißt, wenn das 2006, habe ich meine Diagnose bekommen, das war dann schon, das war noch eine andere Zeit, ne, was das Bewusstsein angeht. Wenn du es jetzt mit heute vergleichst mit deinem, aber das weiß man doch, dass das okay ist. Das war so noch nicht ausgesprochen. Also ich wusste das. Ich war schon oft genug mit Freundinnen von mir beim Erstgespräch dabei, also ne, wenn die ihre Diagnose bekommen haben und dann bei dem Arzt sind, der dann halt irgendwie alles nochmal so richtig erklärt und sagt, worauf sie achten müssen und was sie dürfen, was sie nicht dürfen, was für Medikamente sie bekommen, bla bla bla. Ich wusste, dass ich dieselbe Lebenserwartung habe quasi und ich wusste all diese Dinge und trotzdem, weil für meine Generation ja auch die AIDS-Krise noch so wahnsinnig gut in Erinnerung war, ne? Das war ja, ich bin 78 geboren, ich habe das am Rande mitbekommen, aber ich habe es mitbekommen natürlich. Auch diese Bilder hattest du ja noch im Kopf und die hatte mein Vater auch noch im Kopf. Ne? Also der hatte natürlich noch Philadelphia im Kopf, diesen Film mit Tom Hanks, weil man sich eben diesen Krankheitsverlauf so vorgestellt hatte und den verinnerlicht hatte. Das heißt, in dem Moment, wo ich ihm das geschrieben habe und gesagt habe, übrigens, ich bin jetzt positiv und ich brauche jemanden, der nach Berlin, also kannst du nach Berlin kommen
ja.
und ein paar Tage lang für mich hier Schulter zum Annehmen sein, hat er das anstandslos gemacht, hat einfach gesagt, ja, mache ich. Hat sich freigenommen bei der Arbeit, nehme ich an, und ist nach Berlin gekommen und dann war er hier. Aber das eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, war auch, ihm einen Termin bei meinem Schwerpunktarzt zu machen, damit er da hingehen kann und alle Fragen stellen kann. Und ich bin auch draußen geblieben, damit er reingehen kann. Und eben all die Fragen stellen kann.
Ich finde das so toll, dass er das gemacht hat. Also weil es einfach eben genau nicht selbstverständlich ist. Ich glaube, da ist auch genau wieder dieses Ding mit, okay, wem sag ich das, wie bin ich? Und auch, dass du sagst, natürlich ist es was anderes, wenn man vorher bei Leuten mit dabei war und sagt, hey, aber das hört sich doch alles toll an. Und dann ist man auf einmal selbst in der Position und denkt sich so, ach scheiße, ey, was habe ich da gelabert? Dass ich mal gesagt, hey, aber ist doch cool, gleiche Lebenserwartung, bla bla bla. Und eine andere Person, die dann, ne, mit dem du da bist oder so, dann irgendwie sagt, aber es ist ja trotzdem eine Stigmatisierung. Mhm. Du bist ja auf einmal Teil einer Gruppe, wo natürlich dann so Leute wie ich sagen, hä, ist doch überhaupt kein, ist doch kein Problem. Ey, krass, guck mal, ja, ich weiß, schlimm, scheiße, aber du nimmst jetzt das, bist unterhalb der Nachweisgrenze, kannst nicht andere anschauen, aber natürlich ist es ja in dem Moment anders.
Ja, klar. Und es ist, also ne, diese Geschichte mit dem vererbten Trauma ist real. So. Und das ist auch eine Sache, wo Menschen, die wie ich, ne, viel in der HIV-Aufklärung arbeiten und in der Prävention und in diesen ganzen Kontexten versuchen, für Aufklärung zu sorgen, es ist eine Sache, die für uns, also eine der größten Hürden ist quasi, einerseits daran zu erinnern, was wir verloren haben und wie schlimm die Krise war und wie viele Menschen unnütz gestorben sind und wie wir alleingelassen worden sind von der Politik und was für eine schlimme Stigmatisierung war. Und auch da wieder die CSU an vorderster Front, ne, wie man Internierungslager für uns gefordert hat und so. Ohne aber gleichzeitig die nächste Generation mit zu traumatisieren. Ne? Weil das passiert ganz oft, dass mir Kids schreiben, die dann sagen, oh Gottes Willen, ich muss zum Test, ich habe wahnsinnig Angst davor oder ich habe gerade mein Positiv bekommen, meine Diagnose bekommen. Und jetzt habe ich wahnsinnig Angst und ne, Todesangst, bla bla bla. Und ich dann auch immer wieder sagen muss, ich weiß, woher das kommt, weil ja, wir erhalten das, die Erinnerung daran, wie traumatisch eine HIV-Infektion mal war, halten wir ja auch aufrecht. Und ich finde es auch wichtig, dass wir die Erinnerung daran aufrechterhalten. Ja. Gleichzeitig müssen wir aber darauf achten, dass wir die Panik nicht weiter vererben.
Genau, weil das ist ja auch sowas, so wenn ich so ein bisschen dran zurückdenke, was auch so bei meiner Oma dann zum Beispiel, ne? So, als ich so dann eben out and proud war. Und das ist natürlich familiär, gut, es ist jetzt nicht so ein, ich will da ja auch gar nicht mit jedem aus meiner Familie irgendwie drüber sprechen oder sonst irgendwas so. Und es hat jetzt natürlich trotzdem, so war meiner Oma damals immer, die gesagt hat, Simon, denk dran, verhüten, verhüten. Also so, dass da schon die größte Angst eigentlich gar nicht ist, oh mein Gott, der Junge ist schwul, was wird da jetzt gesellschaftlich passieren, sondern nur, es ist ja ein Todesurteil. Also das ist so ein, so, ja, weil es war ja einfach für viele Menschen das Todesurteil, als dann, als sie da, ja, als es keine Hilfe, kein Support, keine Aufklärung gab und tausend Dank an alle Lesben, so, die halt caring und da waren. Und das finde ich wirklich so, wie du halt sagst, so dieses Generationstrauma, was weitergegeben wird. Es ist ja tatsächlich viel mehr ein, oh Gott, ich bin schwul, was jetzt, also, und man denkt so, ja, krass, okay, wenn ich jetzt ein paar Jahre, kann ich vielleicht glücklich sein und Sex haben oder ich muss jetzt einfach monogam jemanden finden und hoffentlich betrügt er mich nicht, weil sonst HIV-positiv und ja, werde ich sterben. So, weißt du?
Ich weiß gar nicht, wer das war, was meine Uroma, irgendjemand hat mir das mal gesagt nach meinem Outing, dass sie zu mir sagte, naja, also werd hoffentlich wirst du keine Frau und stirb nicht an AIDS. So, und wo ich dann auch dachte so, getting closer.
Oh Gott.
Ja, nee, das war schon, also oft formuliert, die Angst, die man hatte, die ältere Generation hatte, ne, dass man sich dann irgendwann Brüste machen lässt und zur Frau wird, in Anführungsstrichen, oder dass man eben an AIDS stirbt. Und ja. Jackpot. Na, ich habe keine Titten, aber,
ja. Aber du kannst sie hochschrauben und ordentlich pudern einmal so. Aber ist das dann so, dass dein Vater, also der war dann da in der Praxis, hat gesprochen und hatte er dann auch noch Fragen an dich? Sprecht er dann noch offen manchmal irgendwie so drüber oder gibt es sowas wie Updates, die er sich da irgendwie holen möchte, noch einen Redebedarf hat? Oder nee, gab's
ich glaube, wir haben so eine ganz gute Balance zwischen dem, was er weiß, in allen Bereichen meiner Queen-Identität auch, ne? Die Sachen, die er weiß, die Sachen, die er zusätzlich wahrnimmt, die aber nicht angesprochen werden müssen. Also, ne, dass auch die Tatsache, dass ich jetzt einfach immer Make-up trage, ist, wird nicht kommentiert.
Ja.
Dass die Nägel immer gemacht sind, wird nicht kommentiert. Ach, was hast du denn da? Mhm. Und jetzt hast du, gestern waren die noch schwarz, jetzt sind die, ach ja, ist ja süß. Mhm. Ich habe jetzt hier neue Nägel, ne? Und dann, ach ja, ist süß. so, das wird dann nicht weiter kommentiert, das wird so mitgenommen. Und dann gibt es die Momente, wo ich mir wünschen würde, er würde nachhaken, weil ja. ich, das sind die Momente, wo ich gesehen werden will, wo ich denke, warum interessiert dich das jetzt nicht? So, warum bohrst du jetzt nicht nach? Der Gewichtsverlust war eine Sache, ne? Da hat er einfach gar nicht gefragt, wir haben uns nicht gesehen.
Körper werden nicht kommentiert, das macht einfach genau richtig. Ja.
Also, ne, wir haben uns ein paar Monate nicht gesehen und er kommt wieder und ich habe quasi 25 Kilo weniger und es wurde nicht kommentiert. Und dann hat bei meinem Geburtstag, das heißt, dann der Mann meiner besten Freundin hat dann irgendwie so, der ist so der perfekte Schwiegersohn, ne? Der kann so super so alle Menschen am Tisch so in so ein Gespräch verbinden, weil ne, ich war offensichtlich angefressen in dem Fall und war sauer, weil ich mich insgesamt nicht gesehen gefühlt habe und ne, mein bester Freund, gerade einer meiner besten Freunde gestorben war und so, ich war einfach woanders emotional und er hat das versucht so einzubinden und sagte, na Mensch, Timo, du hast aber auch so ganz viel Gewicht verloren. Der weiß die Hintergründe. Wie hast du das denn gemacht? Der wollte so, ne, jetzt erzähl doch mal und so. Und ich habe dann hab gedacht, ja cool, irgendwie jetzt kann ich mal was erzählen. Und in meinem Kopf, ich weiß nicht, was da oben liegt. Ich, anstatt zu sagen, ja, habe ich geschafft, benutze ein GLP-1, ich benutze irgendwie die Abnehmspritze oder so. Und Schlussstrich hätte ja gereicht. Ich wieder, nein, Oversharing. Und habe dann, da saßen auch zwei Kinder mit am Tisch und habe dann angefangen, ja, und ihr wisst ja, ich hatte ja immer Bulimie früher und so. Und ich merke, ich muss jetzt total aufpassen, dass ich da nicht wieder reinrassele, weil es ist total anstrengend für mich, bla, 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 bla. Und so betretenes Schweigen am Tisch. Und ich dachte so, er möchte nicht weiter nachfragen, er möchte mich nicht sehen. Und ne, war dann total pissed, dass dann diese beiden Heteromänner dann sich so, oh naja, ich kann auch nichts auf dem Tisch liegen lassen, vielleicht habe ich auch eine Essstörung. Und ne, dann haben die so miteinander Spaß gehabt und so rumgeschäkert, lustig. Und ich war total pisst und musste rausgehen irgendwie und erstmal eine Stresszigarette rauchen, weil ich so, mein Vater will mich nicht sehen. Das im Moment, wo ich dann aber auch mit ein bisschen Abstand denke, mein Gott, du verlangst auch einfach echt viel.
Ja, oder was verlangst, also weil das sind ja manchmal dann so Dinge, wo man, also was ich ganz oft in meinem privaten Umfeld habe, ist halt mal so, wenn Leute sagen, hier, wir helfen dir gerne, weil es ja immer bei mir ist so ein Ding, dass ich manchmal denke, oh, ich kriege Dinge nicht alleine hin oder ich möchte gerne Hilfe oder mir wird das immer aktiv angeboten und ich dann immer denke, na, das sagen die ja nur so. Das sagen die ja nur, also so in diesem, würde ich das jetzt fragen, dann würden sie Nein sagen und deshalb frage ich lieber gar nicht, weil wenn sie dann Nein sagen, so, das ist noch nie passiert. Das ist noch nie passiert, dass irgendjemand gesagt hat, nee, wie gesagt, wir haben es jetzt 10-mal gesagt, wir würden gerne helfen und jetzt frag doch einfach mal. Aber das ist ja so ein Ding, wenn im Kopf die Sachen so groß wachsen und ich weiß gar nicht so, ich glaube, so selbst für mich ist das schon so, wenn du das gerade so erzählst, wie das mit deinen Eltern ist, bei mir ist das halt gar nicht so. So, also auch dieses Verhältnis ist so gar nicht, aber ich finde es immer so wahnsinnig spannend, wie.
Aber wie ist denn bei euch?
Wie andere mit ihren Eltern sind. Ach, das ist völlig fein, wir haben Kontakt, wir daten uns ab, aber ich hab gar nicht so diese Erwartungen. Was aber auch so ist, ich habe mich da relativ schnell gelöst, emanzipiert, weiß ich nicht, was da vielleicht das richtige Wort für ist, aber das ist so ein, weil ich irgendwie so dachte, ach krass, meine Geschwister, die haben das von ganz alleine, das kommt von ganz alleine, wenn da Kinder sind, wenn da Partner sind, wenn da vielleicht auch geheiratet wird oder so. Und deshalb war mir das irgendwie wichtig, okay, ich habe das alles nicht, aber ich möchte trotzdem mein Leben so haben und ich möchte vielleicht auch einen Abstand, eine Distanz. Ich weiß das gerade gar nicht. Also ich kann trotzdem, ich weiß, ich könnte mit einem hin, aber mir ist es auch trotzdem, ja, weiß ich nicht. Nee, ich kann das gar nicht sagen. Also so, wir lieben uns, steht gar nicht zur Debatte, aber ich glaube, würde meine Mutter jetzt sagen oder meine Eltern sagen, wir sind für 5 Tage in der Stadt, mich würde es so stressen. Mich würde es so stressen.
Stresst das auch.
Und Hölle. Es ist so, und auch selbst einen Umgang dafür zu haben und zu sagen, okay, die sind jetzt älter, ich bin auch älter. Es ist jetzt so und so. Das ist ja wie nach dem Essay, so, ne, als ich den irgendwie, als meine Mutter den dann auch gehört hat und ich dann so dachte, ja, Simon, jetzt musst du aber auch mit ihr reden. Wenn sie jetzt Fragen hat, wenn sie nochmal was ansprechen möchte, dann musst du.
Hatte sie?
Hatte sie. Haben wir. So, also wir haben da nochmal drüber gesprochen. Sie so, ja, und damals, das war ja so und so und ich will nochmal ganz kurz nur, dass du weißt und so. Und,
aber fühlt sich das an, wie sich im Nachhinein dafür rechtfertigen und
nein,
sagen, gerade bügeln oder nur?
Überhaupt nicht, sondern es war einfach ein, dass sie nochmal sagen wollte, wie toll sie das fand und damit aber auch nochmal kurz ein bisschen Zeitreise mit mir machen wollte. Also so, es war null Anklagen, null rechtfertigend, aber da habe ich gemerkt, oh Gott, warum ist mir das gerade unangenehm? Und das war ja per Telefon nur. Und ich dann aber auch so dachte, ach krass, ja, nee, weil es eine ganz andere Basis ist. Die wissen jetzt gar nicht so viel, oder sagen wir es so, die Radiozeit, als ich noch beim Radio war, war was viel Greifbareres. Hm. Podcast ist, glaube ich, was, was nicht so greifbar ist. Hm. Und deshalb ist es so, ich glaube, die würden ja, also, was ich auch gut finde, ich glaube, ich finde es komisch, wenn meine Eltern so jede Podcast-Folge von mir hören würden. Hm. Jeden Gedanken irgendwie so wahrnehmen und dafür sehen wir uns jetzt ja auch nicht so oft. Also klar, wir telefonieren wöchentlich und daten uns ab, aber auch da bin ich so, ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, dann höre ich lieber zu, wie sie sagt, dass sie gerade zu ihrer Freundin Renate mit dem E-Bike gefahren ist. Mein Gott, den Weg ja völlig unterschätzt und ich dann da sitze und sage, du bist 2,5 Stunden hin und 2,5 Stunden zurückgefahren? Was war das? Ja, habe ich mich ein bisschen verschätzt. Also so halt, so dann lachen wir miteinander und sind so, aber ich glaube, so ein Deep Talk anfangen oder auch, es gibt ja auch super viele Themen, die ich dann meide oder wo ich ja auch froh bin, dass meine Eltern eben nicht fragen, irgendwie, wie es jetzt mit einer Beziehung aussieht oder so, weil da jetzt einfach klar ist, okay, also vielleicht bin ich da auch manchmal selbst ein bisschen harsch und hart, dass ich den Ton vorgebe, worüber gesprochen wird oder so. Weiß nicht, ob das Sinn macht gerade. Aber,
macht voll Sinn.
Aber es ist alles im Guten.
Ja.
Und es ist nicht so ein Groll. Also ich glaube, ich kann mich jetzt über meine Eltern gar nicht so aufregen. Also natürlich gibt es da auch Themen, wo ich sage, mein Gott, Mama, mein Gott, Papa. So, was ist das denn jetzt schon wieder? Aber dafür habe ich ja noch 3 Geschwister, mit denen ich darüber sprechen kann. So. Also und das ist dann ja auch wieder was, wo da mal kurz gecheckt wird oder dann so ist, ey, sag mal, ist da gerade alles okay oder wie ist das eigentlich gerade? Blabla. Also da gibt es ja auch irgendwelche Themen, aber ja, es ist nicht so, also ich glaube, wären meine Eltern jetzt hier für ein Wochenende, könnten wir trotzdem eine gute Zeit haben. Ich wäre genervt, müsste mir immer sagen, Simon, du bist erwachsen, es sind nicht mehr die alten Strukturen, du bist, ja, du bist das Kind, aber es ist so okay, blablabla. Bla, bla. Was ich immer habe, ist, ich suche dann immer Restaurants aus, wo wir essen gehen und denke immer so, oh Gott, wenn die das nicht mögen und dann bezahle ich immer.
They better deliver.
Ja, so. Ja. Und ich bezahle dann immer. Also so, das ist dann immer, und das war dann immer auch krass, weil meine Mutter dann irgendwann gesagt hat, Simon, wir können essen gehen, aber bitte hör auf, lass mich jetzt mal bezahlen. So, ja, das ist schön, dass du das machst, aber mich nervt es auch ein bisschen. Jedes Mal, immer bezahlst du für alle, so. Musst du nicht. Warum glaubst du, du musst das? Und ich denke dann immer so, ja, weil ich denke, ich habe ja was rausgesucht und wenn ihr es nicht mögt und dann sagt ihr vielleicht, ja, war lecker, aber nee, dann bezahle ich jetzt lieber. Also so, es gibt ja auch so trotzdem so Strukturen und so Sachen, die irgendwie im Kopf stattfinden. Aber ja, ich denke trotzdem oft, wenn irgendwas Krasses passieren würde in meinem Leben, wären meine FreundInnen, die dies zuerst erfahren,
sure,
und irgendwann
sure
die Familie.
Sure.
Was aber nichts damit zu tun hat, dass ich meine Eltern hasse oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach, die haben ihr Leben, ich habe mein Leben und das ist jetzt nicht so Gilmore Girls, weißt du?
Ja, nee, das, also um Gottes Willen, also das ist natürlich, ist das so. Ich liebe meinen Papa und ne, ist großartig, dass wir mittlerweile so eine Beziehung haben, aber Smalltalk können wir so gut wie gar nicht, müssen wir lernen. Ist lustigerweise auch für mich jetzt der Einstieg gewesen, die Transition von dem, wie es das letzte Mal war, wo ich halt diesen forcierten Deep Talk die ganze Zeit versucht habe und super frustriert war, dass da keiner drauf angesprungen ist, zu dieses Mal, wie der macht seit, ne, seit er mit seiner neuen Frau da zusammen ist, die ich toll finde, seitdem reisen die halt die ganze Zeit, der ist ja vorher nicht gereist, seitdem sind die ständig in Berlin und seitdem ist jeder Anruf, jeder Telefonanruf, this could have been an email, ist alles mein Videocall.
Ja, okay.
Das ist okay. Da musste ich mich am Anfang auch so dran gewöhnen, ne, dass wir jetzt ständig irgendwie Videocallen zu dritt, immer. Und mittlerweile finde ich es aber auch total cool. Aber die Transition war von geforstem Deep Talk zu, wenn wir uns dann anrufen und das kurze Update machen, wie geht's dir, wie geht's den Katzen, was ist bei euch Neues, was macht der Enkelsohn, bla bla bla. Wenn das alles abgefrühstückt ist, wo wir normalerweise aufgelegt hätten wieder, ja, sonst gibt's nichts, okay, dass ich jetzt auch einfach mal, und was macht denn bei euch das Wetter, wie geht's dem Hund, was ist denn da, ist im Garten, hat sich da was, was ist im Haus, in der Hausgemeinschaft, einfach mal so ein paar Sachen abklopfe noch, wo ich dann auch merke, die sind dankbar.
Ja.
Also es erleichtert den Umgang miteinander, wenn wir die Tür nur so ein bisschen aufmachen.
Ja, ja, eben, genau.
Und uns erstmal so verständigen, als jetzt immer gleich ganz aufzureißen und zu sagen, ich bin verwundet. Was macht das mit dir?
Warum,
dass du mich verwundet hast? Ja. Weißt du?
Ja,
diesen
Wahnsinn,
diesen egozentrischen Wahnsinn, den ich natürlich wahnsinnig gut kann. Als sehr therapiertes Kind. So ist natürlich viel angenehmer.
Ja.
Und wir haben ja trotzdem zwischendrin mal unsere Momente, wo wir auch mal, wo es auch mal deeper geht. Aber dieses ständige Forcieren und dann frustriert sein, dass einem das nicht, dass die das nicht mit Leichtigkeit mitspielen die ganze Zeit. Ja. Ist einfach auch ein bisschen doof.
Ja, das, da bin ich ganz bei dir. Das ist, also ich finde eh dieses, ich finde es einfach krass, wie doll das Queersein, wie ich das so raushalte, wie ich da gar nicht drüber sprechen möchte, wie ich da überhaupt gar kein Bedürfnis nach habe, da irgendwie so drüber zu sprechen. Oder auch manchmal, meine Mutter hat das schon so ein paar Mal probiert und ich dann so merke, so, da mache ich ganz schnell so einen Deckel drauf.
Echt?
Mal auch so. Ja.
Simon.
Ja, naja, damals. Ich weiß nicht, wie es dann jetzt wäre. Deshalb meine ich ja mit dem Essay und danach war das jetzt alles dann so. Das hat dann ja auch wieder was aufgemacht. Das war dann auch ein, wo ich dann so selbst für mich gemerkt habe, ah krass, warum will ich das eigentlich nicht? Dafür habe ich auch noch keine Antwort so richtig. Aber das ist so, ja, weiß ich nicht, strange. Wirklich manchmal strange. Aber Barbie, wir quatschen einfach nächsten Donnerstag weiter.
Ja.
Tausend Dank, dass ihr zugehört habt. Wie immer gilt, bitte empfehlt diesen Podcast weiter. Wir sagen es nicht einfach so. Bitte bewertet uns. Lasst Sterne da. Klickt auf die Glocke. Klickt auf Folgen. So es denn geht. Und genau, teilt diesen Podcast auch gerne.
Und immer
folgt uns bei TikTok und Instagram. Alles hilft uns.
Da könnt ihr übrigens auch gerne kommentieren. Wir haben bei Spotify die Kommentare nicht aktiviert und wir haben jetzt 2-3 Kommentare dazu erhalten, warum das so ist. Es ist einfach so, dass man das alles managen muss, alle Kommentarspalten, da muss jemand drüber lesen und gucken.
Ja, also genau. Ja.
Und
wir haben jetzt TikTok, wir haben Instagram, ihr könnt uns zuschreiben und das ist jetzt so überall. Aber, ja, und dann ist
wir
ja auch
die Frage, alles selber.
Und stell mal vor, ich würde dann da einen Kommentar, ich sehe was, denke mir so, also das ist jetzt frech, löscht den. Da kommt, warum löscht ihr hier Kommentare? Ihr könnt natürlich trotzdem alles bei Spotify und so kommentieren. Wir sehen das alles und wir freuen uns über alles, was reinkommt. Aber das ist jetzt, ja, man kann überall kommentieren, aber man muss nicht überall kommentieren.
Ich bin aber auch radikal, also entschuldige, wenn bei mir irgendwelche Leute irgendwas schreiben, was mir nicht gefällt, ich bin keine Tageszeitung, ich muss nicht jede Meinung abbilden, ich muss nicht, gibt keine Gegendarstellung. Ja. Entschuldigung, also wenn mir jemand ans Bein pisst, dann blocke ich den, tschüss. Ja. Also da gibt es doch überhaupt, ich habe früher, waren Leute auch noch so, das kannst du nicht machen, ich so, warum nicht? Ja, das ist irgendwie eitel, ich so, was ist denn daran eitel? Ja, dann hältst du Kritik nicht aus, ich so, warum muss ich mich kritisieren lassen von irgendwelchen fremden Menschen?
Ja, ich verstehe nicht. Ich bin was,
warum?
Was Kommentare angeht, das war ja bei mir aber auch dieses, dass ich die sofort ausgestellt habe, weil ich einfach so war, nee, okay. Ja,
block kann, die!
Ja, war ich wirklich so, hä?
Ich bin sehr blockfreundlich.
Ja, das ist, whatever. Also, wir hören uns nächsten Donnerstag wieder, wenn ihr mögt.
Tschüss!